Stell dir vor, du stehst mitten in einem dichten Wald.
Okay.
Es ist das Jahr 1805. Es ist nass, es ist kalt und du bist Teil einer riesigen Armee von 3000 französischen Soldaten unter Napoleon.
3000 Mann, Wahnsinn.
Ja, und du hast einen endlosen Marsch hinter dir und deine Kommandeure haben dir ein klares Versprechen gemacht. Nämlich am Ende dieses Weges wartet eine prunkvolle Fabrikstadt namens Walkersville auf dich.
Walkersville, ja, genau.
Eine florierende Metropole mit vollen Kornkammern, warmen Betten und sogar einem fürstlichen Schloss. Du quälst dich also da durch das Geschrüpp. Der Wald lichtet sich endlich. Du blickst hinab in die Schlucht und siehst Matsch.
Einfach nur Matsch.
Nur Matsch. Eine Handvoll windschiefer, winziger Häuschen, die sich da in so ein enges Tal quetschen.
Also keine Fabriken.
Keine Fabriken, kein Schloss, nur absolute bittere Armut. Und damit willkommen zu unserer heutigen ausführlichen Betrachtung. Wir begeben uns nämlich auf eine historische Spurensuche an einen Ort, der, ja, Erwartungen auf die absurdesten Weisen unterläuft.
Definitiv.
Es geht heute um die Geschichte von Walkersbach.
Ja, eine Geschichte, die uns extrem viel darüber verrät, wie Menschen unter widrigsten Umständen überleben, also wirklich überleben. Wir stützen uns heute bei unserer Analyse auf eine ganz spezifische, fantastische Quelle, die du uns ja mitgebracht hast.
Genau, die Plüderhäuser Geschichtsblätter Nummer 26 und 27.
Richtig. Und darin verbirgt sich das Protokoll eines Dorfes, das geografisch im Welzheimer Wald extrem isoliert war. Aber, und das ist das Spannende, genau aus dieser Isolation eine unglaubliche Widerstandskraft entwickelt hat.
Und genau das ist unsere Mission für diese heutige tiefe Analyse. Okay, lass uns das mal genauer betrachten. Wir wollen ergründen, warum dieser abgelegene Flecken Erde mal das Zentrum eines geheimen Hightech-Imperiums war. Warum die Menschen sich dort ständig mit der Natur anlegen mussten und wie sie diesen sturen, ja fast schon rebellischen Gemeinschaftssinn entwickelt haben.
Oh ja, rebellisch trifft es gut.
Aber lass uns am Anfang bleiben. 3000 französische Soldaten verlaufen sich in den Wald und finden diese paar Hütten. Wie konnte so eine massive militärische Fehleinschätzung überhaupt passieren? Ich meine, Walkersbach war doch nie eine Metropole.
Nein, überhaupt nicht. Die Fehleinschätzung liegt in der fatalen Kombination aus militärischen Gerüchten und der extremen geografischen Isolation. Also, Walkersbach liegt etwa 10 Kilometer von der Muttergemeinde Plüderhausen entfernt.
10 Kilometer. Das ist ja heute nix.
Ja. 10 Kilometer sind für uns heute 10 Minuten im Auto, ne? Aber damals bedeutete das einen tagesfüllenden Marsch.
Krass.
Durch unwegsames Gelände tief in ein enges Seitental hinein. Wir sprechen hier von einer Höhenlage von rund 360 Metern. Das Dorf war urkundlich zwar schon 1262 erstmals erwähnt worden, aber es war politisch gesehen nie eine selbstständige Gemeinde. Es war immer so ein Anhängsel, völlig versteckt. Die Franzosen hatten auf ihren Karten oder in ihren Geheimdienstberichten offenbar alte Mythen aufgeschnappt, die von so einem sagenhaften Reichtum im Wald sprachen. Sie vermischten da Hörensagen mit Wunschdenken.
Und die Realität sah dann so aus, dass diese hungrige, frustrierte Armee sich in dieses Tal ergoss. Stell dir vor, du buchst so einen Luxusurlaub im Fünf-Sterne-Resort und wachst auf einem überfluteten Campingplatz auf.
Oh Gott, ja.
Die Wut muss doch enorm gewesen sein. Also laut den Geschichtsblättern haben sie aus purem Frust das halbe Dorf leergeräumt.
Ja, leider. Sie haben den Bewohnern von Walkersbach buchstäblich fast die Lebensgrundlage entzogen. Die Soldaten konfiszierten das wenige Mehl und die paar Kartoffeln, die die Dorfbewohner für den harten Winter eingelagert hatten.
Alles weg.
Alles weg. Das Plündern ging sogar so weit, dass der gesamten Ortschaft am Ende nur ein einziges Tierpaar blieb, eine Kuh. Und eine Ziege.
Eine einzige Kuh für das ganze Dorf?
Genau. Und selbst das geschah nicht aus Barmherzigkeit.
Sondern?
Der französische General bestand angeblich darauf, dass für seine Frau und sein Kind, die den Tross begleitet haben, frische Milch da sein musste.
Wahnsinn. Das ist so ein typischer Fall von: Die Geografie schützt dich vor der Welt, bis die Welt plötzlich mit 3000 Mann vor deiner Haustür steht. Und dann bist du komplett gefangen.
Ja, absolut.
Aber ich muss noch mal auf dieses Gerüst von der reichen Fabrikstadt zurückkommen. Die Franzosen haben sich diesen Mythos ja nicht einfach ausgedacht, oder?
Nein, nein.
Da muss doch ein historischer Kern dahinter stecken. Gab es in dieser Schlammsenke jemals echte Industrie?
Die gab es tatsächlich. Und zwar Jahrhunderte vor Napoleons Truppen. Was hier wirklich faszinierend ist, das ist der Moment, in dem Walkersbach auf der Landkarte der Frühindustrialisierung auftaucht.
Okay, erzähl.
Um das zu verstehen, müssen wir ins frühe 16. Jahrhundert springen. Im Jahr 1508 taucht in den Urkunden ein Mann namens Peter Greiner auf.
Peter Greiner.
Genau. Er war der Hüttenmeister einer neu gegründeten Glashütte direkt in Falkersbach. Und dieser Greiner begründete ein Glasimperium, das fast 200 Jahre Bestand hatte und strengstens geheim gehalten wurde.
Warte mal, Glas. Mitten im Wald.
Mitten im Wald.
Ich verstehe ja, dass man für Industrie Rohstoffe braucht, aber warum versteckt man eine Hightech-Produktion, wie Glas es ja damals war, in einem Tal, das logistisch ein absoluter Albtraum ist?
Ja, das fragt man sich.
Das ergibt doch wirtschaftlich auf den ersten Blick gar keinen Sinn.
Auf den ersten Blick nicht. Da hast du recht. Aber wenn wir uns die chemischen Prozesse der damaligen Glasherstellung ansehen, wird es absolut logisch.
Aha.
Glas besteht primär aus Quarzsand. Das Problem ist, dass reiner Quarzsand erst bei extrem hohen Temperaturen schmilzt, also bei über 1700 Grad Celsius.
Das ist ordentlich.
Diese Hitze konnten die damaligen Holzöfen niemals erreichen. Also brauchten die Glasmacher ein Flussmittel, das diesen Schmelzpunkt senkt.
Mhm.
Und dieses Flussmittel war Pottasche.
Okay, das Wort habe ich im Chemieunterricht mal gehört. Aber was genau ist Pottasche und was hat das mit dem Wald in Walkersbach zu tun?
Pottasche ist Kaliumcarbonat. Und um das im 16. Jahrhundert herzustellen, musste man Holz verbrennen. Und zwar in gigantischen Mengen.
Okay.
Die Asche, vorzugsweise von Buchenholz, wurde dann in riesigen Töpfen, den Pötten, mit Wasser ausgelaugt und eingekocht.
Ah, daher der Name. Pötte, Pottasche.
Ganz genau. Jetzt kommt aber das entscheidende Detail. Um auch nur ein einziges Kilogramm Pottasche herzustellen, brauchte man unfassbare 1000 Kilogramm Holz.
Ja. 1000 zu 1.
1000 zu 1. Du konntest das Holz unmöglich aus dem Wald in die Städte transportieren. Das wäre logistisch völlig unmöglich gewesen.
Das macht Sinn.
Also musstest du die Glashütte exakt dorthin bauen, wo das Holz stand. Tief in den Wald.
Ah, das erklärt alles. Der Wald in Walkersbach war quasi ihre unerschöpfliche Batterie.
Richtig.
Und die Isolation war dabei gleich ein doppelter Vorteil. Sie waren direkt an der Ressource und gleichzeitig war ihre Technologie vor Spionen geschützt. In den Quellen steht ja, dass die Familie Greiner die Rezepte für den sogenannten Glasfluss, also wie genau sie dieses Grünglas für Flaschen oder dieses speziell gelblich schimmernde Glas herstellten, die haben das gehütet wie ein Staatsgeheimnis.
Exakt. Die Familie Greiner war im Grunde das unangefochtene Tech-Monopol ihrer Zeit.
Krass.
Aber dieses Monopol forderte einen enormen menschlichen Preis. Die Arbeitsteilung war hochspezialisiert. Es gab Stampfmüller, die das Gestein zerkleinerten, Holzschlepper, Aschenknechte für die Pottasche und natürlich die Glasmacher selbst.
Hm.
Und die Bedingungen für diese Glasmacher waren unvorstellbar brutal.
Ich versuche mir das gerade mal bildlich vorzustellen. Du stehst da in einem dunklen Tal, in einer Holzhütte und vor dir glühen Schmelzeöfen, die Tag und Nacht auf über 1000 Grad gehalten werden müssen.
Ja.
Die Hitze muss gesundheitsgefährdend gewesen sein.
Sie war absolut zerstörerisch. Die Männer standen direkt an den offenen Brennöfen. Der ständige Flüssigkeitsverlust durch das extreme Schwitzen war lebensbedrohlich. Die Quellen beschreiben sehr eindrücklich, dass die Glasmacher chronisch dehydriert waren.
Oh je. Yeah.
Das führte zu einem sehr spezifischen, tragischen Lebensstil. Die historischen Aufzeichnungen formulieren das sehr deftig. Die Arbeiter haben ihren hohen Verdienst durch die Gurgel gejagt.
Das heißt, das ganze Geld, das sie mit diesem streng geheimen Luxusgut verdient haben, floss direkt in Alkohol.
Ja, einfach um den Wahnsinn dieser Hitze zu ertragen.
Das ist wirklich tragisch. Und wie jedes Monopol, das seine eigenen Ressourcen frisst, kam dann irgendwann der große Crash. Laut den Geschichtsblättern schloss die Hütte zwischen 1712 und 1714 ihre Pforten. Und zwar nicht, weil jemand das Rezept geklaut hätte, oder?
Nein, es war ein klassischer ökologischer Kollaps. Wir haben ja eben über das Verhältnis von 1000 zu 1 bei der Pottasche gesprochen.
Ja.
Die Glashütte hat über fast zwei Jahrhunderte buchstäblich den Wald um Walkersbach herum kahl gefressen.
Wahnsinn.
Es war ein beispielloser Raubbau an der Natur. Die Forstverwaltung schlug schließlich massiv Alarm. Es gab heftigste Streitereien zwischen den Hüttenbetreibern und den Behörden, bis die Obrigkeit dann endgültig den Stecker zog. Ohne Holz keine Pottasche, ohne Pottasche kein Glas. Das Imperium kollabierte einfach.
Das ist faszinierend und erschreckend zugleich. Da haben wir also diese Dorfgemeinschaft in Falkersbach. Das Hightech-Wunder ist vorbei, die Öfen sind kalt, der halbe Wald ist abgeholzt. Was bleibt denen jetzt noch?
Nicht viel.
Die sitzen in ihrer geografischen Falle fest. Aber anstatt aufzugeben, machen sie das wenige Holz, das noch in den schwer zugänglichen Gebieten übrig ist, zu ihrem neuen Exportschlager. Sie steigen in die Holzflößerei ein.
Genau.
Aber auch da stolpere ich direkt über ein mechanisches Problem. Die Remsflößerei wird ab 1628 erwähnt und nach dem Glasende massiv ausgebaut. Aber der Walkersbach ist doch, naja, ein Bach.
Richtig.
Wie transportiert man tonnenschwere Baumstämme auf einem Rinnsal? Stell dir vor, du versuchst, einen vollbeladenen Kühlschrank auf einem Skateboard einen Kiesweg hinunterzuschieben.
Das wird nichts.
Es fehlt einfach der Schwung und der flüssige Untergrund.
Ein sehr treffendes physikalisches Bild. Ein kleiner Bach kann niemals Baumstämme tragen. Und genau an diesem Punkt zeigt sich die nächste Stufe der Überlebenskunst von Walkersbach. Radikales Ingenieurswesen.
Aha.
Wenn das Wasser nicht reicht, muss man es zwingen. Im Jahr 1742 ließ der damalige Forstmeister von Grassenberg den sogenannten Flusssee anlegen.
Flusssee, okay.
Das war aber kein natürlicher See, sondern ein massiver Staudamm. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, verstehen wir die Dimensionen. Wir sprechen hier von einem Bauwerk, das 304 Fuß lang und 30 Fuß hoch war.
Moment, knapp 10 Meter hoch.
Ja.
Wie baut man 1742 tief im Wald einen 10 Meter hohen Staudamm? Die hatten doch keine Bagger, kein Beton, keine schweren Maschinen.
Das war reine, brutale Handarbeit. Man fällte massive Eichenstämme, rammte sie tief in den Boden, um ein stützendes Fachwerk zu errichten. Dann schleppten Hunderte von Arbeitern Ton und Lehm heran, den sie feststampften, um einen wasserundurchlässigen Kern zu bilden.
Unglaublich.
Das war ein gewaltiger Eingriff in die Topographie. Das Prinzip dahinter nennt sich Schwellweiher. Das Wasser des Baches wurde gestaut, bis sich ein riesiges Reservoir bildete. Und wenn genug Holz geschlagen war, schlug man die Wehre schlagartig auf.
Eine künstliche Flutwelle.
Genau.
Die haben sich ihren eigenen Tsunami gebaut, um das Holz aus dem Tal zu spülen. Das aufgestaute Wasser raste da talabwärts und riss die Baumstämme mit sich in Richtung Neckarrems. Das klingt brillant, aber auch absolut lebensgefährlich für jeden, der da unten stand.
Lebensgefährlich ist fast noch untertrieben. Die Flößerei fand hauptsächlich im tiefsten Winter statt.
Im Winter?
Ja, wenn die Bauern Zeit hatten und das Holz durch den Frost leichter über den Boden zu ziehen war. Die Baumstämme wurden mit Pferdeschlitten an den künstlichen See gebracht. Dort warteten die Holzeinwurfsakkordanten.
Was für ein Wort.
Ja, Männer, deren einzige Aufgabe es war, das Holz in die tosenden Fluten zu wuchten. Aber das wirklich Verrückte war die Arbeit entlang des Baches. Alle 50 Meter stand ein sogenannter Stiefelknecht.
Allein der Name, Stiefelknecht. Erkläre mir bitte, was dieser Job beinhaltete. In den Quellen heißt es ja, sie trugen extrem hohe, schwere Wasserstiefel.
Richtig. Diese Männer mussten sich in das reißende, eiskalte Wasser der künstlichen Flutwelle stellen. Ihre Aufgabe war es, zu verhindern, dass sich die fliegenden Baumstämme an den Ufern oder an Felsen verkeilen und das Wasser aufstauen.
Oh mein Gott.
Sie standen hüfttief im Eiswasser, während tonnenschwere Hölzer mit enormer Wucht auf sie zurasten. Und sie mussten mit langen Stangen diese Stämme dirigieren. Ein falscher Schritt. Ein Ausrutscher im Schlamm und man wurde von den Stämmen zermalmt oder ertrank.
Ich kriege schon beim Zuhören Erfrierungen. Das ist doch kein Beruf, das ist ein Überlebenskampf. Da opfert man wissentlich seine Gesundheit, seine Knochen, nur um ein paar Pfennige in diesem abgelegenen Tal zu verdienen. Aber gut, auch diese Ära ging ja irgendwann zu Ende.
Ja, und zwar durch den Fortschritt, der Walkersbach von außen einholte. In den Jahren 1861 und 1862 wurde die Remstal-Eisenbahn gebaut.
Ah, die Eisenbahn.
Plötzlich war der Holztransport auf Schienen unendlich viel effizienter, verlässlicher und vor allem sicherer als diese waghalsigen Flutwellen. Der Staudamm verlor seine Funktion, auch wenn man die Überreste des alten Seedamms teils heute noch in der Landschaft erkennen kann.
Wahnsinn! Diese ständige physische Isolation, die hat ja nicht nur die verrücktesten Industrien und Ingenieursleistungen hervorgebracht. Sie hat auch den Alltag der Menschen in Walkersbach diktiert.
Absolut.
Ich meine, wenn du in einem Tal lebst, aus dem man Holz nur mit künstlichen Flutwellen herausbekommt, wie gehst du dann am Sonntag in die Kirche? Oder wie schickst du deine Kinder in die Schule? Die Antwort ist, wie wir in den Dokumenten lesen, mit massivem Schmerz.
Leider ja. Die infrastrukturelle Versorgung mit Bildung und Seelsorge war eine absolute Katastrophe. Nehmen wir mal das religiöse Leben. Walkersbach war politisch ein Anhängsel von Plüderhausen, gehörte aber kirchenrechtlich jahrhundertelang zu Oberurbach.
Okay.
Für die Einwohner bedeutete das, jeder Gottesdienst, jede Taufe, jede Hochzeit, jede Konfirmation erforderte einen Fußmarsch von 1,5 Stunden.
1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück, über Waldwege.
Genau.
Im Schnee, im Regen, im Dunkeln und das wohlgemerkt in den Schuhen der damaligen Zeit. Ich glaube, bei so einem Arbeitsweg zur Kanzel muss der Glaube wirklich unerschütterlich sein. Warum haben die nicht einfach ihre eigene Kirche genutzt?
Weil sie schlichtweg keine hatten. Ihre ursprüngliche kleine Kapelle brannte im Jahr 1634 während der Wirren des Dreißigjährigen Krieges nieder.
Oh.
Und aufgrund ihrer Bedeutungslosigkeit für die Kirchenobrigkeit passierte danach fast 200 Jahre lang nichts.
200 Jahre ohne Kirche?
Ja. Die Obrigkeit weigerte sich, Geld für ein paar isolierte Waldarbeiter in die Hand zu nehmen, also taten die Bewohner das, was sie immer taten. Sie nahmen es selbst in die Hand.
Typisch.
Erst im Jahr 1826 konnten sie eine neue Kirche einweihen, die Petruskirche, und das Geld dafür, über 2000 Mark, haben sie sich buchstäblich vom Mund abgespart und selbst gespendet.
Sie finanzieren ihr Gotteshaus einfach selbst. Das ist dieser unglaubliche Trotz, der sich hier wie ein roter Faden durchzieht. Walkersbach gegen den Rest der Welt. Es dauerte dann übrigens bis ins Jahr 1991, bis Walkersbach auch hochoffiziell in die Pfarrei Plüderhausen wechselte.
1991. Unglaublich.
1991. Da lief schon fast das Internet an. Aber ein Detail in den Quellen finde ich wirklich wunderbar pragmatisch. Da es nur diese eine kleine Petruskirche im Ort gab, feierten die katholischen Mitbürger dort auch einmal im Monat ihre Messe. In einer evangelischen Kirche. Die Geografie hat hier einfach dogmatische Grenzen weggewischt. Man rückt zusammen.
Und genau dieses Zusammenrücken sehen wir auch beim Thema Bildung. Auch hier versagte der Staat bei der Bereitstellung von Infrastruktur. Die Falkersbacher Schule ist ein weiteres Denkmal dieses sturen Überlebenswillens. Im Jahr 1833 kaufte die Gemeinde in Eigenregie das alte Gasthaus zur Krone.
Aha.
Interessanterweise war das früher das alte Herrenhaus der Glashütte. Dort richteten sie ihre Schule ein.
Aber das war ja nicht das, was wir uns heute unter einer Schule vorstellen, oder? Kein Zentralheizungssystem, keine Busse. Die Quellen besagen, dass die Kinder im Winter ihr eigenes Brennholz mitbringen mussten.
Ja, stell dir das mal vor.
Jedes Kind musste 24 Scheite Holz anschleppen, damit das Klassenzimmer überhaupt erträglich wurde. Und der Lehrer, der konnte von seinem Gehalt in dieser Einöde nicht überleben und musste nachmittags als Schneider oder Schreiner arbeiten, während in dem winzigen Raum über 30 Kinder unterschiedlichsten Alters saßen.
Eine typische, völlig unterfinanzierte Zwergschule. Aber für die Identität des Dorfes war sie der absolute Mittelpunkt. Und deshalb kam es Ende der 1960er Jahre zu einem Ereignis, das die Seele von Walkersbach vielleicht am besten beschreibt.
Jetzt wird spannend.
Im Rahmen von staatlichen Bildungsreformen sollte diese kleine Schule geschlossen werden. Die Kinder sollten in moderne, größere Bildungszentren außerhalb des Tals verlegt werden. Eine Maßnahme, die aus bürokratischer Sicht völlig rational war.
Rational schon, aber sie hatten die Rechnung ohne Walkersbach gemacht. Diese Leute, die jahrhundertelang gelernt hatten, dass der Staat ihnen nicht hilft, sondern nur Ressourcen abzieht, ließen sich das nicht gefallen. Sie organisierten einen handfesten Schulstreik.
Ja, Wahnsinn!
Ein ganzes Dorf verweigert sich dem Staat. Eine Woche lang ließen sie die Schule leer stehen, um gegen die Schließung zu demonstrieren.
Letztlich haben sie diesen Kampf gegen die staatliche Bürokratie zwar verloren, heute fahren die Kinder mit dem Bus auf den Hungerbühl nach Plüderhausen, aber dieser Streik war kein Scheitern. Er war ein Katalysator. Er hat der Dorfgemeinschaft bewiesen, dass sie eine politische und soziale Einheit sind, auch wenn sie auf dem Papier keine eigene Gemeinde darstellten.
Mhm.
Diese Mentalität, sich nicht diktieren zu lassen, wie man zu leben hat, formte das moderne Falkersbach.
Wir sprechen hier wirklich von Do-it-yourself als kultureller DNA. Wenn man sich die Entwicklung nach diesem Streik ansieht, merkt man, dass sie die Modernisierung ihres Dorfes einfach selbst vorangetrieben haben.
Ganz genau.
Da wurden neue Kanalisationen gebaut, 1990 ein eigenes modernes Klärwerk errichtet, Baugebiete wie die Sonnenhalde erschlossen. Dieser unglaubliche Einsatz führte sogar dazu, dass sie Anfang der 90er Jahre einen Sonderpreis im Landeswettbewerb Unser Dorf soll schöner werden abräumten.
Die Infrastruktur ist das eine, aber das soziale Netz ist das, was ein Dorf am Leben hält. Das Vereinsleben explodierte förmlich. Es gründete sich ein Bürgerverein, der Musikverein Frohsinn, eine lokale Feuerwehr, das Rote Kreuz.
Wahnsinn!
Sie nahmen das alte Schulhaus, um das sie in den 60ern so gekämpft hatten, und bauten es in ein Bürgerhaus um. Heute spielt dort ein Bauerntheater. Und Feste wie das bekannte Salzkuchenfest ziehen Menschen an, die längst weggezogen sind, sogar aus dem Ausland. Die Identifikation mit diesem Ort ist grenzenlos.
Aber weißt du, welches Projekt mich in diesen Geschichtsblättern am allermeisten fasziniert hat?
Lass hören!
Es ist quasi das ultimative Meisterstück dieser DIY-Mentalität und bringt uns direkt wieder zu dem grundlegenden Problem von Falkersbach zurück, der geografischen Isolation. Wir sind in den 1970er und 80er Jahren. Das Fernsehen ist das Massenmedium schlechthin.
Oh ja.
Jeder in Deutschland sitzt abends vor der Flimmerkiste. Nur in Falkersbach schauen die Leute buchstäblich in die Röhre.
Wieder schlägt die Schlucht zu. Fernsehsignale breiten sich geradlinig aus. Wenn man tief in einem V-förmigen Tal wohnt, werfen die umliegenden Berge einen massiven Funkschatten. Die Antennen auf den Dächern fingen nur Rauschen auf.
Bitter.
Die Bundespost, die damals für die Infrastruktur zuständig war, prüfte die Lage und kam zu einem nüchternen Schluss. Ein Füllsender, also eine Relaisstation, die das Signal ins Tal leitet, wäre für diese winzige Anzahl an Haushalten wirtschaftlich völlig unrentabel. Der Staat sagte also wieder einmal: Ihr seid zu wenige, ihr seid zu abgelegen, ihr bekommt nichts.
Für jedes andere Dorf wäre das Ende der Geschichte gewesen. Man hätte sich mit Schneegestöber auf dem Bildschirm abgefunden. Aber nicht hier. Was macht der Falkersbacher? Er jammert nicht, er gründet eine Interessengemeinschaft. Die Bürger beschließen einfach: Wenn die Post uns kein Kabelfernsehen baut, dann bauen wir es uns eben selbst.
Und wir sprechen hier nicht von einer kleinen Antenne am Balkon.
Nein, nein.
Das war ein massives Tiefbauprojekt. Die Bürger pachteten Land, mieteten Bagger an, zogen tiefe Gräben quer durch ihr eigenes Dorf und verlegten in tausenden Stunden ehrenamtlicher Handarbeit kilometerlange Koaxialkabel.
Heftig.
Sie errichteten auf einer Anhöhe eine professionelle Gemeinschaftsantennenanlage und verkabelten buchstäblich jedes interessierte Haus selbst.
Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Landwirte, Handwerker, Lehrer ziehen nach Feierabend Gräben durch die Straßen, um ihr eigenes Hochfrequenzkommunikationsnetz aufzubauen. Das ist doch Wahnsinn.
Ist es auch.
Aber es schließt den Kreis so perfekt. Genau diese tief eingeschnittene Geografie, die sie früher dazu zwang, Glasgeheimnisse zu hüten oder gefährliche Staudämme zu bauen, diese gleiche Isolation zwingt sie Jahrhunderte später, ihr eigenes Fernsehkabel zu vergraben. Falkersbach ist eine ständige physikalische Herausforderung, die mit sturem Willen beantwortet wird.
Genau das ist die große Lektion dieser Quelle. Das wirft eine wichtige Frage auf. Wir in der Soziologie oder Geografie neigen oft dazu zu glauben, dass Isolation und eine fehlerhafte Anbindung an die Außenwelt unweigerlich zum Tod einer ländlichen Gemeinde führen. Falkersbach beweist empirisch das exakte Gegenteil.
Mhm.
Die harten Bedingungen haben die Menschen dort nicht vertrieben. Sie haben sie aneinander geschweißt. Ohne die gegenseitige Abhängigkeit beim Kirchenbau, ohne die Solidarität beim Schulstreik oder eben die Muskelkraft beim Kabelverlegen hätte diese Gemeinschaft nicht überlebt.
Diese epische Reise durch die Geschichtsblätter mal zusammenfassen. Wir haben gesehen, wie 3000 Franzosen an der Realität eines winzigen Tals verzweifelten. Wir haben verstanden, warum ein geheimes Glasimperium riesige Wälder für Pottasche opferte. Wir haben die rohe Gewalt der Flößerei und die unglaubliche Ausdauer der Stiefelknechte im Eiswasser gespürt. Wir sind 1,5 Stunden zur Kirche marschiert, haben mit Brennholz unterm Arm die alte Schule verteidigt und schließlich mit eigenen Händen das Fernsehen ins Tal geholt. Das ist so viel mehr als nur Lokalhistorie.
Definitiv. Es ist eine Fallstudie über die Anpassungsfähigkeit des Menschen. Die Umgebung diktiert die Bedingungen, aber die Gemeinschaft entscheidet, wie sie darauf reagiert.
Und das bringt mich zu einem Gedanken, den ich dir am Ende dieser intensiven historischen Spurensuche unbedingt mit auf den Weg geben möchte. Wie wir mehrmals besprochen haben, Walkersbach war auf dem amtlichen Papier niemals eine selbstständige politische Gemeinde.
Nein, nie.
Es gab immer eine Verwaltung in einem anderen Ort, die über sie bestimmen sollte. Aber wenn du dir diese ganzen Kämpfe und Triumphe ansiehst, macht ein amtlicher Stempel auf einem Papier ein Dorf wirklich unabhängig? Oder ist wahre Unabhängigkeit nicht etwas völlig anderes? Entsteht Unabhängigkeit vielleicht genau dann, wenn man von der Welt vergessen wird und lernt, jede Krise, jeden Krieg, jede technologische Hürde aus eigener Kraft zu meistern? Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal durch ein vermeintlich verschlafenes, kleines Dorf in einem tiefen Tal fährst. Du weißt nie, welch gigantischer Überlebenswille dort unter der Oberfläche schlummert. Wir bedanken uns bei dir fürs Zuhören und Mitdenken. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.